Hallo und herzlich willkommen zum weiteren DHW-Podcast. Heute bin ich aber ganz alleine, denn ich rede mir eher mal den Mund fusselig zum Thema Betriebsprüfung und was da so alles passieren kann. Ja, ich verstehe, wenn der Steuerberater irgendwas erzählt, dann ist das ja irgendwie immer gefühlt der hier, ne? Aber ich nehme euch heute mal mit in einen realen Fall. Natürlich habe ich die Zahlen etwas abgewandelt, aber ich kann euch versprechen, der Grundsatz bleibt der gleiche und dass wir hier über Millionen Euro von Hinzuschätzungen sprechen. Das Ende nehme ich mal kurz eben vorweg. Ich habe euch eine kurze Präsentation vorbereitet, da gehe ich mit euch mal durch, da werde ich einfach mal zeigen, wie so ein Ding aussieht. Also wenn es eine Betriebsprüfung gibt, was kommt denn da, was wird da angefordert, beziehungsweise was ist das Ergebnis am Ende des Tages und was sind das eigentlich für komische Dinge, die das Finanzamt denn so sehen will. Also kurz vorweg, wenn ihr keinen spezialisierten E-Commerce-Steuerberater habt, kann ich euch versprechen, sowas kommt in der nächsten Zeit häufiger mal um die Ecke. Und wie gesagt, in meinem Fall sind es halt mehrere Millionen Euro Hinzuschätzung plus Umsatzsteuer. Das heißt, das knallt richtig rein. Und hier stellt sich die Frage, mit welcher Begründung wird eigentlich tatsächlich hinzugeschätzt? Und ist das, warum hinzugeschätzt werden soll, eigentlich wirklich noch mit der tatsächlichen, also modernen Art und Weise, wie zum Beispiel E-Commerce tickt, vereinbar? Ich gehe mit euch direkt mal rein. Also, jetzt muss ich mich selber noch kurz eben ein bisschen verschieben, damit ich mich selbst nicht störe. Also, es geht hier, in dem Fall geht es beispielsweise um 2 Jährchen. Und was wird denn da gemacht? Also, erstmal, wir haben hier einen reinen Online-Händler, keine Bargeschäfte, kein Point of Sale, kein gar nichts. Reiner Amazon-Händler plus andere, also ein Multi-Channel. Das heißt also, alles wird unbar vereinnahmt, aber es werden ihm hier massive formelle Mängel, ich werde euch gleich mal kurz eben sagen, was formelle Mängel sind, werden ihm vorgeworfen und dann kommt es hinterher zu einer massiven Hinzuschätzung. Und falls ihr dieses ekelhafte Wort Verfahrensdokumentation und Tax Compliance Verprobung, was ich schon seit Ewigkeiten predige, mal mitbekommen habt, ja, ich verstehe, das wirkt unheimlich, ja, spießig, aber warum das Finanzamt einen überhaupt hier so auf die Pelle rutschen kann, ist genau das. Also gehen wir mal kurz eben rein. Das wird hinterher am Ende des Tages, man sieht hier, es gab schon mehrere Schriftzüge. Diese Betriebsprüfung übrigens zieht sich seit mehreren Jahren. Wir haben versucht, das ist ein sehr großer Händler, dem Prüfer beispielsweise auch einen direkten Zugriff zu geben. Alles das wäre überhaupt kein Problem gewesen, wollte der Prüfer nicht. Am Ende des Tages läuft es dann darauf hinaus, wie gesagt, dass wir seit mehreren Jahren versuchen, an sich erstmal ihm die Datengrundlage zur Verfügung zu stellen. Echt ätzend. Da stellte sich beispielsweise schon mal erstmal die Frage, was ist irgendwann, weil es hier über 60 Gigabyte waren, die ausgetauscht werden müssen. Leute, in eurer Welt überhaupt kein Problem, ne? Macht einfach einen Share Drive zur Verfügung und gut ist, so läuft es mit der Finanzverwaltung aber einfach nicht. Ne? Das heißt, man hatte hier schon die Probleme, die Leute wollten wirklich von jeder einzelnen Rechnung den Beleg sehen. Man hätte sich natürlich auch einfach direkt in die Buchhaltung einen Zugriff geben lassen können, aber das wollte das Finanzamt wiederum nicht. Da haben wir schon eine zweite Flanke gehabt, das haben wir erstmal verprobt. Aber worauf kommt es hier hinaus? Guckt euch mal an, Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. So gehen die Leute daran, ne? Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die laufende Buchführung wurde einer Überprüfung auf deren Richtigkeit hin unterzogen. Völliger Standard, ne? Feststellung, Bezugnahme 140, fortfolgende AO. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, da stehen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung. Den Rest langweile ich euch jetzt erstmal nicht mehr. Es geht um BMF-Schreiben, einfach zum Thema, wie GUBs, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung aufgebaut werden sollen. Und deswegen sagt das Finanzamt, wenn diese Ordnungsgemäßigkeit nicht hergestellt ist, dann ist dem Grunde nach erstmal eine Hinzuschätzungsbefugnis gegeben und dann legen sie los. So, es wurde hier in dem Schreiben auf frühere Teilzeit, also auf frühere Teilzeit, auf frühere Randziffern verwiesen. Die habe ich euch gleich nochmal unten drunter abgedruckt. Es geht hier aber nicht um fehlende Erlöse. Und das ist der wichtige Punkt, ja. Es geht hier nicht um fehlende Erlöse, dass man uns ganz klar sagt, ey, der hat da geklaut, ne? Das konnte man früher im Bargeschäft auch nicht. Ja? Man konnte keinem Mandanten sagen, du hast geklaut, deswegen schätze ich. Ganz am Ende der Kette konnte man vielleicht irgendwann mal sagen, guck dir mal deine persönlichen Lebensverhältnisse an, die passen ja gar nicht zu dem, was du da reingereicht hast, ja, aber das war Bargeschäft. Das ist überhaupt kein Problem zu klauen, auch wenn es natürlich nicht rechtens ist. Aber im E-Commerce, ja, ist alles verplombt. Und mit den gleichen Maßgaben geht man hier dran. Und das Problem ist, dass E-Commerce einfach immer die offene Flanke hat, die ich euch gleich halt auch eben zeige. So, und dann geht es im Endeffekt darum, dass man sagt, die Beweiskraft der Buchhaltung ist an sich nicht gegeben. Ja, man sagt halt eben, dass aufgrund dieser Teilziffern, die ich euch in der nächsten Folie jetzt halt gebe, die Beweiskraft der Buchhaltung in sich als Grundlage nicht gegeben ist. Und deswegen muss man schätzen, auch den 162 AO, man muss dann schätzen, habe ich euch abgedruckt. Dann könnt ihr euch den Spaß einmal kurz durchlesen mit mir zusammen, ist nämlich nicht wirklich viel. Und die Arten, also Grunde nach und dann die Höhe nach, wäre dann die Quantilsschätzung. Auch die ist hier kompletter Schwachsinn. Aber ich zeige es euch erstmal nur, wie sowas aufgebaut ist. Das heißt, man geht mit Paragraphen hier ran, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung, Leute. Das ist vollkommen unsexy, ne? Aber das ist der Grund, warum es hinterher knallt. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns erstmal an den 158 AO an. Das sind nur zwei Paragraphen, die wir uns anschauen. Für euch jetzt zumindest, ja, Beweiskraft der Buchhaltung. So, die Buchführung und Aufzeichnung des Steuerpflichtigen, die den Paragraphen 140 bis 48 entsprechen, das sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung, sind der Besteuerung zugrunde zu legen. So, Absatz 1 gilt nicht, soweit nach den Umständen des Einzelfalls Anlass besteht, die sachliche Richtigkeit zu beanstanden. Also dann wird die Buchhaltung verworfen, ne? Oder soweit die elektronischen Daten nicht nach der Vorgabe einheitlich digitaler Schnittstellen gemäß bla bla bla, das sind Lohnsteuerrichtlinien zum Beispiel oder für TSE-Kassen, wie einheitlich Daten zur Verfügung gestellt werden sollen. Ist hier aber nicht unser Punkt. Ja? Das heißt, es geht im Endeffekt darum, man muss nach 108, 140 bis 148 AO nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung eben eine Buchhaltung einreichen. Ansonsten ist der Kram zu schätzen. Hier steht drüber, 162 AO, ne? Schätzung von Besteuerungsgrundlagen. Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie sie zu schätzen. Eine Pflicht, ne? Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. Und jetzt geht das Scheunentor natürlich auf. Das heißt, man hätte natürlich auch zugunsten des steuerpflichtigen Sachen in den Ring schmeißen können, wie zum Beispiel, das sind alle Einnahmen verplombt, bedeutet, er kann keine Bank und kein PayPal und keine Kreditkarte fälschen, hat man hier aber nicht getan. Oh Wunder, ne? Man geht halt immer nur auf die negativen Sachen ein. Ist falsch. Und 162.2 zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige über seine Angaben hinaus keine ausreichende Aufklärung zu geben vermag oder weitere Auskünfte oder eine Versicherung in eine Stadt zu verweigern hat und die Mitwirkungsverpflichtung mit Auslandssachverhalten nicht nachkommt. So, und dann gibt es noch so einen Teil, den haben wir, glaube ich, hier gekürzt. Da steht nämlich was hier drin zum Thema Steueroasen, ne? Bei Steueroasen ist auch zu schätzen. Das heißt, was ihr alles so im Facebook und keine Ahnung wo hört, einfach mal irgendwo hinziehen, wo es unheimlich billig ist, steht in diesem Paragraphen auch drin. Dann ist zu schätzen. Das ist erstmal so die Grundlage. So, jetzt gehen wir mal auf die acht Beanstandungen ein, die hier in meinem Sachverhalt vorgelegen haben. Teilziffer 1 war, es gab Buchungssätze und zwar ordentlich viele. Machen wir mal 85.000 Buchungssätze draus, die erst anderthalb Jahre später, also wenn wir vom Januar ausgehen, anderthalb Jahre später festgeschrieben wurden. Das widerspricht der zeitnahen Aufzeichnung. Das ist Grundsatz der GOB, also Grundsatz der ordnungsgemäßen Buchhaltung. Das stimmt, aber wenn man natürlich rückwärts betrachtet, einen ganzen Sachverhalt beispielsweise neu aufarbeiten muss, was im E-Commerce regelmäßig der Fall ist, dann haben wir immer diese Flanke. Ja? Es wurde rückwärts nochmal, komplett zeitversetzt, wurde etwas nochmal festgeschrieben. Ihr kennt das, ne? Die Buchhaltung an sich ist Quatsch. Man muss ein neues Tool drüber laufen lassen. Es werden vielleicht sogar mehrere Jahre nochmal neu aufgearbeitet. Bam, habt ihr sofort den ersten Fehler drin. Dann werden hier Belegnummern durchweg null angegeben, weil das Tool das an sich so vorgibt. Das muss man natürlich wissen, dass in den Tools selber eine komplette Verrechnung stattfindet. Das heißt, man hätte hier als Prüfer einfach in das Vorsystem reingehen können und schon wäre diese Belegnummer null. Das ist die standardisierte Rechnungsnummer in unserer Buchhaltung egal gewesen. Ja? Es geht auch nicht anders. Man hat in diesem großen Vorsystem, da passiert nun halt alles und deswegen ist es wichtig, diese auch zu sichern, aber da kamen wir gar nicht erst hin, weil der Prüfer diese Sachen gar nicht erst sehen wollte. Dann gab es keinen Buchungstext. Ja, oh Wunder, der ist nämlich immer der gleiche, ne? Bei solchen riesig großen Buchhaltungen, wo es um Hunderttausende von Buchungssätzen geht. Wie gesagt, die Musik spielt da im Vorsystem. Keine, also eine fehlende Erläuterung der Geschäftsvorfälle, auch das ist nicht richtig, auch das ist im Vorsystem, kam man aber nicht zu. Erfassungsdatum durchweg, ganz genau, auch da gibt es was Vereinheitliches, weil es einfach eingespielt wurde. Auch das ist erstmal vollkommen irrelevant, aber wird hier aufmoniert. Dann haben wir in Summe, dann könnt ihr mal sehen, wie das genau auseinandergezogen werden kann. Ne? Werden die wahrscheinlich im Hintergrund ein Power BI machen. Ich hoffe, ihr habt nicht einzeln gezählt mit unseren Steuergeldern. Ne? 31.000 Verbuchungen mit identischen Buchungs- und Belegdaten. So wird automatisiert abgeglichen. Fast 300.000 Verbuchungen mit Beleg- und Buchungsdatumsdifferenz, das heißt also zwischen Beleg- und Buchungsdatum mehr als 10 Tage. Das ist ungefähr das gleiche wie Teilziffer 1. Man hat bis zu 10 Tage Zeit, den Beleg zu schreiben, nachdem eine Bestellung eingegangen ist. Und man hat herausgefunden, dass es hier halt eben eine Differenz gab, dass also deutlich später die Rechnungen geschrieben wurden. Wenn zum Beispiel nachträglich nochmal was drüber gezogen wird, weil es kein Tool gab, passiert auch das in der Praxis regelmäßig. So, dann hat man gesagt, 11 Stapel, ja, Satznummern beginnen nicht mit 1. Das heißt also in diesen Stapeln, das sind immer komplette Stapel pro Monat, die man eingespielt hat, beginnen die nicht mit der Nummer 1 fortfolgende, als wenn es eine Rechnungsnummer wäre. Ja, Rechnungsnummern sind immer fortlaufend zu betrachten. In meinem Fall war es sogar gar keine GmbH, sogar kein Bilanzierungspflichtiger am Anfang geschenkt, wird ihm trotzdem vorgeworfen. Und dann 3.000 Verbuchungen gelöscht. Naja, wenn Stornos, also bei jemandem, der Hunderttausende von Buchungen hat, da lief das in dem Verhältnis schon wirklich sehr, sehr sauber. Könnt ihr auch beispielsweise der Meinung sein? Ich auch. Reicht nicht. Werdet hier zum Vorwurf gemacht. Das heißt, fassen wir mal kurz fest. Zu spät, also zu spät, ja, deutlich zu spät, halt eben was festgeschrieben, ist ein großer Fehler. Dann das standardisiert mit den gleichen Belegnummern und so weiter eingespielt wird, ist ein Fehler. Der Prüfer weiß halt eben nicht, obwohl wir schon 100 Mal mit ihm darüber geredet haben, dass es da im Vorsystem halt eben eine einzelne Aufzeichnung und eine Einzelerfassung gibt, spielt keine Rolle. Und dass es einfach ganz viele Stornos gab. Ja? Auch das wird zum Vorwurf gemacht, ist natürlich aus E-Commerce nicht wegzudenken. Ist auf jeden Fall eine Flanke, mit der wir in den nächsten Jahren immer wieder zu rechnen haben. Dann gab es einen erneuten Datenexport. So, das Finanzamt selber wollte einen erneuten, vollständigen Datenexport. Ausdrücklich inklusive der digitalen Belege. Was ein Wahnsinn, ja? Also über 60 Gigabyte an Belegen. Dann, also muss man sich vorstellen, Leute, 60 Gigabyte, druckt den Kram mal aus. Ne? Auch die Diskussion hatten wir am Anfang. Belegverwaltung online. So, die digitalen Belege liegen auf einer DATEV-Archiv-DVD im Ordner Belege. Es fehlt der Ordner, also sobald dieser Ordner an sich fehlt, gibt es keine digitalen Belege, sagt der Prüfer und moniert das, dass diese digitalen Belege alle im Vorsystem vollständig archiviert, vollständig gesichert sind. Wollt ihr nicht hören? Kommen wir gleich noch zu, ob das so richtig ist oder nicht. Wurde einem zum Vorwurf gemacht. DMS, lokale Ablage. Also bei DMS oder einer lokalen Dokumentenablage müssen die Belege gesondert in den Prüfungsfallordner exportiert werden. Ist aber geschenkt. Und die Begründung: Angesichts der aufgelisteten Mängel will das Amt nicht von der vollständig elektronischen Belegdarreichung absehen. Dass es die ganze Zeit Diskussion auch schriftlich gab, dass der Belegaufwand zu hoch ist und dass man da einfach einen direkten Zugriff, es gibt einen Z1 bis Z3 Zugriff, einen direkten Zugriff in die Systeme gewähren lassen wollte und der Mandant auch mit einem PC vorbeigegangen wäre, ja, um ihm alles zu zeigen, der Mandant hat hier überhaupt nichts zu verheimlichen, wirklich gar nichts. Ja. Alles das ist erstmal vollkommen egal und es kommt jetzt zu Folgendem. Man sagt aus dem Grund, okay, die sind formal, ne, GOB-Formmängel. Ne? Wir sind noch gar nicht dabei, dass man komplett gesagt hat, immer, du hast 3.000 Euro geklaut, sondern einfach nur formal ist es nicht ganz richtig. Ja? Deshalb hat es sofort für uns keine Beweiskraft. Also wir sind beim 158 AO, da waren wir gerade nochmal drin. Ne? Und aus dem kommen wir dann in 162 AO. Wir müssen ja leider schätzen. So, und dann die Art und Weise, wie geschätzt wird, war hier noch ein komplettes Desaster mit einer Quartilschätzung. Da gab es dann also eben richtig Zunder. Kipppunkt ist natürlich, wir werden immer GOB und Formmängel haben. Das ist nun mal halt eine ASCII, eine Excel, alles das, was weiche Daten sind, ist nun mal das Rückgrat des E-Commerces. Das heißt, man kommt hier schon gar nicht an Form- und GOB-Mängeln vorbei. Das heißt, man kommt in diese Hinzuschätzung auf jeden Fall mal ganz dick rein. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, welche Teilziffern, also wir hatten ja 8 Teilziffern, die man vorgeworfen hatte. Import-Artefakte, Belegnummern durchweg bei 0. Gut, Quatsch. Keine Buchungstexte ist auch kompletter Quatsch. Erfassungsdatum mit irgendwas mit Nullen ist auch kompletter Quatsch. Ich denke, die Leute denken, also die Prüfer denken da immer an den berühmten Tisch 100 oder 007, den es in der Gastro halt immer gibt, der immer tot gebucht wurde, um Einnahmen zu versteuern. Aber das ist hier halt nicht der Fall. So, dann Zeitgerechtigkeit, die Festschreibung, dass einfach Sachen später als 10 Tage, ne, merkt euch bitte diese Zahl, 10 Tage, nachdem irgendwas bestellt wurde, ist und Rechnung geschrieben wurde, ist es auch festzuschreiben. Wenn aber rückwärts alles nochmal aufgearbeitet wird, und das ist im E-Commerce der absolute Klassiker, leider, ja, dann haben wir immer diese Achillesferse der Zeitgerechtigkeit und die Unveränderbarkeit. Ja? Es gibt wohl angeblich keine Stapel ohne führenden Sätze. Das ist Quatsch, weil wir sind ja im Vorsystem, sind wir ja in der Einzelaufzeichnung komplett drin. Das heißt, da könnten wir alles zeigen, sieht der Prüfer nicht, bemängelt er und zieht seine Konsequenzen draus, auch wenn die falsch sind. Und es gibt Löschungen ohne offenen Stornos. Ja, früher war das so, ganz, ganz früher, ne, dass diese Stornos nicht zu einer ursprünglichen Rechnungsnummer verquickt wurden. Das war auch einfach unglücklich. Wohlgemerkt, man konnte in den Vorsystemen trotzdem immer noch alles nachprüfen. Das Problem wäre hier nur gewesen, wenn, und das könnt ihr euch merken, man regelmäßig seine Systeme, also seine Vorsysteme, nicht die Daten jetzt, ne, sondern die Vorsysteme wechselt, dann sind solche Sachen natürlich auch weg. Ist in unserem Fall aber nicht der Fall. Trotzdem war es ein Problem, ne? Das heißt, wir können einfach mal sagen, alles insgesamt hat was mit einer maschinellen Verarbeitung zu tun, aber kein einziger Punkt an sich benennt erstmal einen fehlenden Erlös. So. Und jetzt sagt man ja die ganze Zeit, das sind formelle Mängel, ne? Da rede ich ja immer von. Es gibt formelle Mängel und es gibt materielle Mängel. Und ganz doof, man hat immer gesagt, die formellen sind nicht schlimm, die materiellen kosten Geld. Ja? Das heißt also formell, wie wird gebucht? Belegnummern, Buchungstexte, Festschreibung, Stornologik. Also diese GOBs, ne? Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung, 140 fortfolgende AO. Und dann gibt es die materiellen Mängel und die haben wir ja nicht gefunden. Ne? Also die Direktgeldkosten, also Vollständigkeit und Höhe der vereinnahmten Umsätze. So, gab es hier nicht. Gehen wir die ganzen Sachen nochmal kurz durch. Wir haben gesagt, wir haben vorhin gesagt, wir haben diese Import-Artefakte, Zeitgerechtigkeit und Unveränderbarkeit. Und gucken wir mal kurz in die Ebenen rein. Alles das sind formelle. Ich gehe nochmal zurück. Formelle. Nur wie wird gebucht? Ne? Formelle Mängel. Hat das einen direkten Erlösbezug? Nö. Nicht einmal. Hat das eine Schätzung zur Folge? Nein. Ja? Man kann Unveränderbarkeit auch erklären. Wäre jetzt kein Thema, man kann einfach zum Beispiel ins Vorsystem rein. Ne? Das heißt, keine einzige Erlösschmälerung, damit kein Anlass, die sachliche Richtigkeit anzuzweifeln. Punkt. Ja? Die Schätzungsbefugnis ist daher nicht eröffnet, wird trotzdem gemacht. Die GOB, damit man es so ein bisschen verankern kann, was ist denn das? Ja? So, meines Erachtens nach, GOB 238 fortfolgendem HGB steht halt immer drin. Dass halt eben dass der 238 HGB in Verbindung mit 140 bis 148 der AO ein Kaufmann halt eben seine Rechnung darzulegen hat. Also Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachprüfbarkeit sind natürlich wichtig. Kernrisiko am Ende des Tages, meines Erachtens nur für Bargeld, ne? Für Bargeld, wo Gelder verschwinden können, wo man sich nachträglich die Kasse schön rechnet, halbiert, viertelt. Oder wie bei den China-Kassen, ne? Einem Dach, eine irgendwo in der Decke angebracht, tatsächlich, ne? Eine in der Decke, eine auf dem Tisch und jede zweite Einnahme wird offiziell gemacht. So ein Quatsch halt eben. Ne? Das ist halt alles, das hat man versucht, durch diese GOB so zu erschweren, dass man dadurch dann sagen konnte, wenn diese Sachen verletzt sind, also diese GOBs verletzt sind, dann wird geschätzt. Ne? So, das heißt, das Ganze zielt im Ursprung auf einen bargeldintensiven Betrieb ab, den wir hier nicht haben. Das heißt, vom Menschenverstand her kann man nur sagen, da, wenn kein Geld verschwindet, was sollen wir denn dann schätzen? Ne? Denn am Ende des Tages Schätzung bedeutet ja, dass ich auf Dinge Geld bezahle, die ich gar nicht bekommen habe und das wiederum beweisen kann. So. Greifen die GOB im bargeldlosen Handel, also im Bargeldbetrieb, Geld kann an der Kasse vorbei verschwinden. Logisch, ja? So eins ins Köpfchen, eins ins Töpfchen, so ungefähr, ja. Vollständigkeit hängt allein an der internen Aufzeichnungsdisziplin, ne? Das heißt, wenn ich nur was aufzeichne, dann hinterher wird es versteuert. Und wenn ich jedes zweite Mal vergesse, was aufzuzeichnen, also nicht diszipliniert genug bin, dann hängt die Besteuerung halt eben daran. Deswegen ist die Schätzung natürlich hier historisch zu Hause. Aber bei einem Online-Handel, ja, alle Erlöse laufen über PSP-Anbieter, über Plattformen, über Bankkonten, whatever, ne, sind also verplombt und extern nachvollziehbar. Ne? Also kein Kanal, der an der Buchhaltung wirklich vorbeiführen kann. Das heißt, trotzdem, die GOB gelten weiter, aber ihr Schutzzweck ist auf der Erlösseite bereits extern erfüllt, wegen dieser Verplombung durch, ich sage mal, Anfang und Ende ist klar, ne? Rechnungen sind geschrieben und der Geldeingang ist fix, also kann dazwischen nichts verloren gegangen sein. So, wichtig ist ja, dass die Beweislast umgedreht wird und dass man diese Lückenlosigkeit quasi nachweisen kann. Man hat keine Kasse. Ja, die Konten an sich gleichen sich aus. Das ist im E-Commerce zwar ein Riesenthema, aber hier in meinem Fall nicht. Das heißt, im Multichannel gibt es ganz häufig das waren früher diese berühmten Texto-Verrechnungskonten. Das waren die ersten, die damit generell einfach sehr groß waren. Es gibt aber auch andere, ne? Ist vollkommen egal. Es ist kein Texto-Bashing. Früher, als man die Payments noch nicht anbinden konnte, hat man die Erlöse einfach mal alle auf ein Konto geballert und gesagt, alle Zahlungseingänge gehen jetzt dagegen. Die Buchungslogik war eigentlich, hätte eigentlich aufgehen müssen, ist es aber im Regelfall nicht. Es lag aber nicht an den jeweiligen Toolherstellern, sondern dass die Mandanten dann vergessen haben, Rechnung zu schreiben über ihre Portale und so weiter. Aber das heißt, da hätte man sehen können, irgendwas gleicht sich nicht aus, irgendwas stimmt nicht. Naja, gut, und dann kann ich es auch verstehen. Ist ja aber nicht der Fall. Wir haben keine Kryptos, also keine Kryptobezahlung. Auch da wird ja irgendein Verrechnungskonto dann aus dem Ruder reden. Ne? Wohin kommt die Kohle denn? Aber gibt es nicht. Und die Bruttoerlöse sind entweder vollständig verprobt oder man hätte dem Mandanten die Möglichkeit geben können, dem Prüfer die Möglichkeit geben können, geh doch einfach jederzeit überall rein und zieh dir deinen Kram. Ne? Wollte er aber nicht. So, das heißt, es ist kein Mangel benannt, ne? Sondern der positive Beweis der Vollständigkeit. Wir konnten beweisen, es ist halt alles vollständig. So. Und für mich gilt halt immer der Grundsatz, was ermittelt werden kann, das darf am Ende des Tages auch nicht geschätzt werden, ne? Eine Schätzung nur, soweit nicht ermittelbar. Ist auch klar, ne? So. Artikel 3 des Grundgesetzes, also wir wollen ja auch die wahre Leistungsfähigkeit besteuern, ne? Angeblich zumindest. Und nicht irgendwas Fiktives, was wir sogar noch ausschließen können. Und der 88er O sagt, ja, dass auch grundsätzlich auch zugunsten des Steuerpflichtigen ermittelt werden kann, denn wir wollen ja auch eine Gleichmäßigkeit und eine Gerechtigkeit der Besteuerung. Aber wenn die Prüfer halt nicht wissen, wie sie an irgendwas rangehen müssen, dann kennen sie vielleicht auch genau diesen Punkt nicht. Und deshalb ist Betriebsprüfung im E-Commerce echt nichts für nicht spezialisierte Steuerberater, denn dann kann man mit den Leuten auch reden, wenn man ihnen auch was zeigen kann. Ne? So, und das darf auch keinen Strafcharakter haben, denn das einfach zusätzlich pauschal, was besteuert wird, ist natürlich am Ende des Tages ein Unding. Für mich das selbstgeschaffene Defizit, ja, Z3-Zugriff, also dass ein Datenträger an sich, ne, gewählt wird und nicht der Z1-Zugriff, dass man dann direkt in die Systeme rein kann. Da hätte man alles sehen können, alles verproben können und so weiter und so fort. Das wird daran liegen, dass das Finanzamt auf ihrer Seite, ist nicht der erste Prüfer oder die erste Prüferin, einfach nicht wissen, dass sowas geht. Dann hätte man alles vernünftig nachvollziehen können. So. Aber der Grundsatz erstmal, also Formmangel, also zum Beispiel das Thema Festschreibung, trägt zu einer Schätzung nur bei, wenn die sachliche Richtigkeit angezweifelt werden kann. Siehe hier das abgedruckte BFH-Urteil. Aber das ist hier nicht der Fall. Ne? Die Schätzung an sich ist subsidiär. Das heißt, ein selbstgeschaffenes Aufklärungsdefizit betrifft, also ein selbstgeschaffenes Aufklärungsdefizit, dass ich halt nicht den richtigen Weg wähle. Denn ich habe die Möglichkeit, Z1 bis Z3 da reinzugehen, also direkt, indirekt und unmittelbar. Erklärt hat keine Befugnis zur Schätzung. Auch das müsste man und wird man dann in dem Punkt den Leuten klar machen müssen. So, das heißt, wir haben natürlich den Z1-Zugriff direkt angeboten. Das Ganze zog sich 3 Jahre. Ne? Und am Ende des Tages war das Ergebnis dann trotzdem Attacke. So, die Quantilschätzung ist im Endeffekt erstmal dann noch völliger Wahnsinn, dass wenn man dann halt sagt, also wenn Warenbestände nicht mit in die Berechnung reingehen, denn das wird hier nicht, dann ist auch die Quantilschätzung an sich erstmal vollkommen falsch. Und da kommen dann So kommen dann Margen bei rum, von denen jeder E-Commercer an sich erstmal nur träumt, ne? Denn eine Rohmarge von über 91% halte ich für nicht wirklich realistisch, ne? Aber so wird dann einfach hinzugeschätzt, ne? Der innere Widerspruch ist erstmal, dass das Finanzamt zwar verprobt und sagt, die Erlöse an sich sind ermittelt, aber dann zeitgleich trotzdem sagt, obwohl alles ermittelt wurde, wir schätzen jetzt einfach mal ins Blaue hinein, ne? So, das heißt, an sich, klar muss man fair bleiben, ne? Wenn man, und das wird man im E-Commerce gar nicht schaffen, das komplett auszuräumen. Also wenn man zum Beispiel massenhaft Daten ohne offene Stornos löscht, ist, glaube ich, heutzutage bei den Tools gar nicht mehr der Fall. War früher so. Kann man es doch zumindest nachliefern, ne? Aber selbst das ist eine Flanke, ne? Aber die führt nicht dazu, dass alles komplett verworfen wurde. Und es wurden hier beispielsweise auch alles nochmal, musste ja wirklich mit einem USB-Stick gemacht werden. Ja, bitte nicht lachen, ich bin ja schon froh, dass wir nicht faxen mussten. Aber am Ende des Tages, auch das wurde noch alles nachgeliefert, trotzdem knallt's. Leute, stellt euch einfach darauf ein, das sind zwei komplett verschiedene Welten, über die wir uns unterhalten. Finanzamt und E-Commerce, ne? Die verstehen einander nicht. Hier kurz zur Wiederholung, was sind denn so Datenzugriffe? Was meine ich mit Z1 bis Z3? Ne? Früher war es ein BMW, das meine ich jetzt nicht. Z1, unmittelbarer Zugriff. Ne? Zugriff Z, unmittelbarer Zugriff, mittelbarer Zugriff und Datenträger Überlassung. Ne? Archiv-DVD gibt es heute gar nicht mehr. Ja? So, die kann dann halt geschickt werden. Hat nur manchmal den Nachteil, nicht alles ist immer komplett mit Belegen versehen. Aber wenn man einen unmittelbaren Zugriff bekommt, ist es ja auch erstmal egal. So, und der Fall hier bei uns war, wie gesagt, dass wir über 60 Gigabyte Ausgangsrechnung hatten, die wir gar nicht, also wir hätten mehrere Mann von morgens bis abends damit beschäftigen müssen, tatsächlich, ja, um die Sachen noch überhaupt zum Finanzamt drüber zu bekommen. Und was die dann mit einem gleichartigen Beleg, die sind ja alle gleich im E-Commerce, ne? Ich meine, vielleicht zwei, drei Waren und dafür dann 100.000-fach, ne? Ist dann auch komisch und fraglich. Ne? Da kann man mit einer vernünftigen CSV zum Verproben deutlich mehr anfangen. Aber auch da gilt natürlich die Grenze. Der Zugriff, ja, den ich gestatte, den, also der gestatte, den, das Finanzamt darf sich ja ausruhen, welchen Zugriff er haben will. Das ist der Witz, ne? Das Finanzamt entscheidet nach Ermessensgebrauch, welchen Zugriff sie haben wollen. Aber das Ganze muss natürlich trotzdem verhältnismäßig sein, erfüllbar sein und zumutbar sein. Ne? 147 Absatz 6 AO, also nur in begrenzten Umfang ist ein überschießendes Verlangen anfechtbar. Das heißt, wenn man sagt, ich will trotzdem gefaxt bekommen, 100.000 Belege pro Tag, dann kann man da auch gegen vorgehen und das sollte man auch. Denn das Resultat habt ihr jetzt gerade mal so ein bisschen mitbekommen. Das heißt, wir reden bei der Verteidigungsarchitektur immer dem Grunde nach, ne? Also darf grundsätzlich geschätzt werden. Sind die GUBs an sich komplett kaputt? Konnte Geld verschwinden? Also positiver Vollständigkeitsnachweis und Subsidiarität des 162 AO. Dann, wie hoch soll geschätzt werden? Das war hier in dem Fall die Quantilschätzung. Und dann bewusst konzedieren, also kleine Formpunkte gezielt einräumen. Klar, ein paar Schwachstellen werden wir da halt nochmal haben. Und dann mit der Schlussbesprechung, ne, wichtig, Schlussbesprechung machen, ne, also erstmal in der Frist antworten, widerlegen und dann immer in die Schlussbesprechung reingehen, gucken, dass man das Thema nochmal gerade gezogen bekommt. Und jetzt, Leute, mein Tipp für euch alle und glaubtet mir, ihr kriegt es ja jetzt gerade mit, das wird sonst teuer. Hier ist nichts verschwunden, trotzdem wird es geschätzt. Verfahrensdokumentation, baut verdammt nochmal diese dämliche Verfahrensdokumentation. Ich weiß, dass es vom Gefühl her, ne, da hat keine Lust drauf. Aber das sind die Formalien, diese formellen Mängel, die das Tor überhaupt aufmachen. Ne? Verfahrensdokumentation bauen. Hat im Übrigen auch einen kleinen Vorteil. Ja? Wenn man das Ding einmal vernünftig gebaut hat, ist eine Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowohl intern als auch für den Steuerberater hinterher kein Problem mehr. Ja? Und man findet bei einer Verfahrensdokumentation auch, zum Beispiel, so machen wir das auch, Möglichkeiten, Belege nochmal einfacher finden zu lassen. Durch einen Invoice-Fetcher und so weiter, aber man den ganzen Prozess einmal kurz aufmalt. Ne? So schwierig ist es auch nicht. Und dann hat man auch mal eine vernünftige Struktur vor sich. Also die Großen haben das bei uns alle. Und da haben wir auch überhaupt kein Problem damit, denen das in Anführungszeichen zu verkaufen. Ne? Weil am Ende des Tages, wie gesagt, ihr seht, die wollen Jungs wollen sauber haben, die haben nämlich Angst davor, dass irgendwann sowas passiert. eine Tax-Compliance-Prüfung aufsetzen, also regelmäßig gucken, wie ein internes Kontrollsystem, sind die Erlöse alle belegbar? Buchungssätze zeitnah festschreiben. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel hingehen bei Exportdateien, die an den letzten Buchungssatz anhängen und dann mit der Umsatzsteuervoranmeldung zusammen revisionssicher speichern lassen. Das macht zumindest ein bisschen was besser. Stornos belegen können, wenn man weiß, man muss unheimlich viel stornieren, Grund daneben schreiben, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Ne? Es fliegt ansonsten sowieso um die Ohren. Ihr habt es gesehen, es konnte einzeln auf den einzelnen Buchungssatz sogar abgestellt werden und ausgewertet werden, wie viele Stornos es gab. So, und alle Zugänge sichern. Also wenn ihr irgendwelche Vorsysteme habt, sichert die jedes Jahr einmal komplett alles, was da drin ist, einmal komplett sichern und dafür Sorge tragen, dass im Zweifelsfall hinterher auch jemandem einen Gastzugang dazu geben kann, dass das Finanzamt da rein kann zum Beispiel. Also Zugänge sichern und dafür Sorge tragen, dass man das Ganze auch anderen Leuten geben kann. So, das war's von meiner Seite. Aber reeller Fall. Viel Geld der Hinzuschätzung, viel Ärger für, aus meiner Sicht gesehen, nichts und wieder nichts. Aber es ist teuer, sowohl für die Verteidigung als auch ehrlich gesagt für die Nerven, wenn man solche Briefe aufmacht. Daher folgt bitte meinem Rat, sucht euch einen vernünftigen Spezialisten. Wir machen das im Onboarding, gehen wir das mit den ganzen Leuten schon Stück für Stück durch. Und ja, ich weiß, es hat manchmal so den Eindruck, als wenn wir übertrieben nerven wollen, aber ihr seht, ne? Das haben wir früher im Bargeschäft alles schon durchgemacht. Genau solche Sachen kommen immer und immer und immer und immer wieder hoch. Ne? Also da wird euch jetzt nicht vorgeworfen, irgendwie habt Geld geklaut, sondern die Formalien werden eingegriffen und dadurch werdet ihr geschätzt. Ich hoffe, das gibt euch vom Mindset her einen richtigen, vernünftigen Ruck in die richtige Richtung. Ich hatte ja immer gefragt, was möchtest du Leuten empfehlen, die vorhaben, über 2 Millionen € Umsatz zu machen? Ja, bitte genau das Thema einfach mit auf der Karte halten. Das darf kein Grund sein, nicht groß zu werden. Was ein Quatsch, ne? Die Großen schaffen das ja auch alle. Definitiv. Nur es muss ein System dafür her. Ne? Ein System dafür her und es braucht Profis an der Seite und dann läuft das auch. Denn so ein Ding, ne? Wollt ihr freitagsnachmittags bestimmt nicht im Briefkasten haben. Also ich habe noch keinen erlebt in meinen ganzen Berufsjahren. Da sind einige und ich habe schon etliche Prüfungen durchgemacht, wo jemand sagt, pff, boah, das ist gar nicht so wild. Ne? Also diese Art der Prüfung nicht. Wenn dann so ein Bild rausgestrichen wird, weil man sagt, naja, benutzt du nicht betrieblich. Ganz ehrlich, Leute, da können wir drüber lachen. Ne? Aber gut, je nachdem, wie teuer das Bild ist. Aber so ein Ding geht richtig ins Eingemachte und bitte nicht vertun. Wenn die 2 Jahre dann irgendwie mal durch sind und der Prüfer damit Erfolg hat, dann wird automatisch ausgeweitet. Das Thema ist aber nicht vorbei, weil ihr habt ja ein systemisches Problem und wenn der Prüfer das gefunden hat, sein Job ist zu finden, dann dehnt er aus. So, in dem Sinne, ich hoffe, dass es hilft. Ansonsten haut mir gerne die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Dann sage ich mal bis dahin, fröhliches weiter E-Commerce und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.